Gut. Also, wir sind eben erst gerade in interessanten Zeiten und ich möchte auch die Predigt heute dann ein bisschen in den Grundsatz legen, dass wir ein bisschen eine Perspektive bekommen, wie wir das Ganze einordnen können. Und ich würde sagen, diese Zeiten mit Corona und Lockdown und Impfung und allem sind nur ein kleiner Vorgeschmack von dem, was uns in naher Zukunft erwartet, was also gesellschaftlichen Druck zur Konformität betrifft. Und im Moment kursieren tatsächlich im Internet sogar Ideen, dass die Impfung gegen Corona, gegen Covid-19, eine Vorbereitung sei, um dann mittels Nanochips und 5G, Funknetz und allem die Menschen zu kontrollieren und ihren Willen zu beeinflussen. Dass das also somit eine Verbindung zum Mahlzeichen des Tieres hätte. Und abgesehen von den technischen und sachlichen Wahrheitsgehalt solcher Videobotschaften wissen wir aus den Prophezeiungen der Bibel in Offenbarung 13 nämlich, dass das Mahlzeichen des Tieres anzunehmen eine bewusste Entscheidung sein wird. Wir lesen Offenbarung 13, Verse 16 bis 17 dazu. Offenbarung 13, Verse 16 bis 17. Offenbarung 13, Vers 16. Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Mahlzeichen geben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn, also nicht in den Oberarm, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Und hier ist Weisheit. Es heißt also nicht, seht zu, dass euch nicht jemand willenlos mache. Es geht nämlich tatsächlich um sozialen Druck und das blanke Überleben. Und die Kirche hat seit Jahrzehnten verstanden, dass das Mahlzeichen des Tieres damit zu tun hat, den Sonntag zu heiligen und den Sabbat abzulehnen. Es hat also nichts mit der Unterwanderung von freiem Willen zu tun. Und die Akzeptanz ist also wichtig, dass wir verstehen, dass wir die Gesellschaft und unser eigenes physisches Leben nicht so ernst nehmen sollen, nicht wichtiger nehmen sollen, als Gottes Lebensweise zu praktizieren. Und genau darum geht es nämlich, dass wir die Gesellschaft nicht so wichtig nehmen, dass wir Gottes Lebensweise aufgeben. Und deswegen ist das Thema, das ich heute beleuchten möchte, umso größer in seiner Dringlichkeit. Es geht nämlich um die Frage, wie wir in diesen Zeiten einen lebendigen Glauben haben können. Und zwar so lebendig, dass wir in dem Glauben gemäß leben, und zwar Tag für Tag und Stunde für Stunde. Deswegen ist der Titel der heutigen Predigt auch, einen lebendigen Glauben praktizieren. Einen lebendigen Glauben praktizieren. Und wir wollen uns dazu heute 5 Fragen stellen und sie anhand von Gottes Wort beantworten, die uns dazu führen, hoffentlich führen, einen lebendigen Glauben zu praktizieren. Frage 1 ist, wofür leben wir? Also was ist der Sinn des Lebens? Wofür leben wir? Zum Zweiten, wozu werden wir heute berufen? Was ist also der Sinn unserer heutigen Berufung? Die dritte Frage, welche Ziele haben wir für unser eigenes Leben? Was wollen wir erreichen in unserem Leben? Welche Ziele haben wir? Die vierte Frage, welche Hilfe haben wir dabei? Denn wir sind nicht allein auf diesem Weg. Welche Hilfe haben wir? Und dann zu guter Letzt, Frage 5, wie können wir lebendigen Glauben praktisch umsetzen? Und eine Klarheit in diesen Fragen gibt uns dann das Handwerkszeug, um in den kommenden Monaten und Jahren den Überblick nicht zu verlieren, wie es ja schon viele gibt, die sich in Ideen und Theorien zu den Problemen unserer Zeit verzetteln und so den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Kommen wir also zu den Fragen. Frage 1, wofür leben wir? Diese Frage ist natürlich zugegeben sehr umfangreich und man könnte eine oder mehrere Predigten darüber geben, aber das ist ja nicht das Hauptthema heute. Und so will ich mich darauf beschränken, daran zu erinnern, dass unser Leben einen von Gott gegebenen Zweck hat, nämlich echte Kinder Gottes zu werden. Dazu lesen wir Römer Kapitel 8 und wir lesen Verse 14 bis 18. Römerbrief Kapitel 8 und Verse 14 bis 18. Römer 8, Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Also dieses Potenzial haben wir heute schon. Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben von Christus. Denn wenn wir wirklich in ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Dann Vers 18, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und in den Wirren der Information und Desinformation heutzutage ist es eben von größter Wichtigkeit, dass wir diese Erkenntnis, die uns gegeben wurde, dieses so große Gesamtbild, Herr Armstrong sagte mal und Herr Meredith, das Big Picture, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Denn mit diesem Wissen im Hintergrund, mit diesem großen Gesamtbild, treten so viele ach so wichtige Themen dieser Gesellschaft etwas in den Hintergrund und sie geraten in die richtige Perspektive. Wie viel haben die Apostel und die Propheten in früheren Zeiten gelitten und ertragen? Wenn uns jemand körperlich, sozial oder finanziell Schaden zufügt, was soll's? Nicht, dass uns egal sein müsste, aber in der richtigen Perspektive betrachtet, können die Menschen uns zwar physisch schaden, aber sie können weder unseren Glauben noch unsere Beziehung zu Gott wegnehmen. Nur wir selbst können es tun, wenn wir uns zu sehr auf die Ebene, auf die Niederung der Welt einlassen. Deswegen weiterlesen in Römer 8 und Vers 31, wo es heißt Römer 8 und Vers 31, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Und dann Vers 35 bis 39, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Das gibt es natürlich alles, das ist alles real, aber wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag wie Schlachtschafe, hier sind wir geachtet. Und heutzutage durch diese falsche Perspektive regen sich Menschen schon auf, wenn sie eine Maske tragen müssen. Aber hier heißt es, wir sind wie Schlachtschafe geachtet. Es geht also um ganz gravierende, ganz andere Dinge. Vers 37, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. So ist also ganz klar, wenn uns das ganz klar ist, also nicht nur verstandesmäßig, sondern wirklich tief in uns vor Augen ist, dann haben wir einen grundlegenden Fokus, der uns ermöglicht, einen lebendigen Glauben zu haben und im Glauben tatsächlich zu leben, egal welche Umstände. Das ist die als erste Frage, die wir beantworten können. Wir leben heute mit dieser Perspektive, eines Tages Kinder Gottes zu werden. Und dieses Ziel, diese Perspektive hilft eigentlich, die ganzen niedrigen oder die gegenwärtigen, vor Augen stehenden Probleme etwas in einer besseren Perspektive zu sehen. Deswegen dann Frage 2, wozu wir heute berufen wurden? Frage 2, wozu wurden wir heute berufen? Wir haben gerade einen neuen Artikel zu diesem Thema übersetzt, den ich hier nochmal zeige, den haben die meisten auch schon bekommen. In diesem Artikel zeigt der Autor, Herr Wallace Smith, was auch in einer Predigt gesagt hat, dass wir eine Mission haben. Der Titel des Artikels heißt, wir haben eine Mission. Und kurz gesagt geht es darum, dass wir eben nicht nur berufen wurden, um unsere eigene Haut zu retten, also um selbst gerettet zu werden, sondern weil wir eine Aufgabe, eine Mission haben. Und die Aufgabe, die Jesus seiner Kirche gegeben hat, über alle Jahrhunderte hinweg, ist, das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu verkündigen und diejenigen zu lehren, die Nachfolger Christi werden wollen. In dem Artikel wird auch erwähnt, dass ein wichtiger Teil dessen ist, diese Aufgabe zu erfüllen, dass wir ein Licht in der Welt sein sollen, dass wir vorleben, was Gottes Lebensweise beinhaltet, was der einzige Weg zum ewigen und zu einem erfüllten Leben ist. Dazu lesen wir Matthäus Kapitel 5 und Vers 14. Matthäus, die Bergpredigt, Kapitel 5, und wir lesen Verse 14 bis 16. Matthäus 5, und wir lesen ab Vers 14. Hier heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen werden. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchtern. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Unsere Werke sollen also den Menschen um uns herum ein leuchtendes Beispiel sein. Und ich habe einmal in einer früheren Kurzpredigt am Labhüttenfest die Analogie von einem Leuchtturm gebraucht. Ein Leuchtturm ist standhaft und er gibt eurer anderen Orientierung einen Fixpunkt auf dem richtigen Weg. Aber um da diese Aufgabe zu erfüllen, muss der Leuchtturm auf einem festen Fundament stehen. Er braucht auch Energie und er muss diese Energie nutzen, um Licht zu erzeugen. Unser Fundament ist Christus und unsere Energie ist Gottes Geist, den wir gebrauchen sollen, um Frucht fürsorglicher Liebe, also diese guten Werke, zu bringen, welche dann ein Licht für andere sein können. Und wichtig dabei ist zu bedenken, dass der Leuchtturm dafür auch nicht im Landesinneren stehen kann, in sicherer Entfernung von allen Gefahren. Der Leuchtturm muss nahe bei denen sein, die in Gefahr sind. Wir können also keine Leuchtboje sein, die selbst unverankert in den Wogen hin und her getrieben wird. Also um diese Rolle zu erfüllen, um Orientierung zu geben, müssen wir darauf bedacht sein, auf diesem Felsen zu bleiben, verankert in dem Fundament eines übergeordneten Blicks, eben dieses großen Gesamtbilds, eine Vision, wie auch der Leuchtturm immer eine erhöhte Position hat und über den Wellen des Meeres steht. Wer sich dagegen in die Niederung des Meeres von Sturm und Wellen treiben lässt und selbst die Orientierung verloren hat und den übergeordneten Blick aus den Augen verliert, der kann anderen keine Hilfe sein und läuft sogar selbst Gefahr, von dem Licht, dass das Licht von diesen Wellen verlöscht wird. Und ein ähnliches Bild sehen wir auch in Hesekiel Kapitel 3, das wir gleich lesen, Hesekiel Kapitel 3, wo wir von dem Auftrag der Kirche als Wächter lesen. Wir lesen Hesekiel Kapitel 3. Hesekiel Kapitel 3 und wir lesen Vers 17. Hesekiel 3 und Vers 17. Was heißt, Menschensohn, ich habe dich zum Wächter gesetzt für das Haus Israel. Wenn du aus meinem Mund ein Wort gehört hast, so sollst du sie in meinem Auftrag warnen. Und dann Vers 21, Hesekiel 3, Vers 21, als Zusammenfassung, wenn du aber den Gerechten gewarnt hast, dass der Gerechte nicht sündigen soll, und er dann nicht sündigt, so wird er gewisslich am Leben bleiben, weil er sich hat warnen lassen, und du hast deine Seele gerettet. Also wir haben tatsächlich diesen Auftrag, und ein Wächter steht auch wie ein Leuchtturm auf einem festen, erhöhten Posten. Und er warnt die Menschen vor drohender Gefahr, damit sie umkehren und nicht sterben. Dazu lesen wir Hesekiel 33, Vers 11, wo es ebenfalls diese Wächterfunktion beschreibt. Hesekiel 33 und Vers 11 lesen wir. Hesekiel 33, Vers 11 spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen. Hier zeigt sich also Gottes Einstellung, seine Gesinnung, die er hat. Ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass er der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, O Haus Israel? Man kann also gar nicht genug betonen, wie wichtig unsere Mission heute ist. Es geht wirklich darum, Leben zu retten, indem wir den Weg zum Leben weisen und vorbildhaft auch beschreiten. Und das führt uns dann zur dritten Frage natürlich, welche Ziele haben wir für unser eigenes Leben? Wie können wir dieses Vorbild sein, dieses Licht in der Welt? Wie können wir auch unseren Sinn im Leben erfüllen? Und es ist natürlich nicht falsch, sich für das eigene Leben persönliche Ziele zu setzen, wenn es ums Berufsleben geht, um Bildung, Fortbildung, Familiensituation, Wohnsituation oder alles. Im Gegenteil, es ist sogar gut und sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen und zielgerichtet zu handeln. Aber über all dem sollte eine grundsätzliche Frage stehen. Bringt das, was ich gerade plane, entscheide, denke oder tue, mich dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit näher? Ich wiederhole das, das ist die Frage, eine ganz wichtige Frage, die wir uns immer stellen können. Bringt das, was ich jetzt gerade plane, entscheide, denke oder tue, mich dem Reich Gottes und Gottes Gerechtigkeit näher? Und wenn nicht, führt es mich vielleicht sogar davon weg, wenn es um sündhaftes Verhalten geht, oder lenkt es mich ab, wenn es um Zeitverschwendung geht. Erholung und Freizeit sind natürlich keine Zeitverschwendung, sie dienen dazu, dass wir wieder Kraft tanken, aber zu viel davon führt zu Nachlässigkeit, führt dazu, dass wir die Zeit nicht auskaufen, die wir haben. Wenn wir also zum Ziel haben, ein Leben im Glauben zu leben und damit lebendigen Glauben praktizieren, den Glauben Christi, dann müssen wir uns auch dessen bewusst sein, was dieser beinhaltet. Dazu lesen wir eine wichtige Mahnung im Judasbrief, Judas und Verse 3 bis 5 lesen wir. Judasbrief, Verse 3 bis 5. Da heißt es Judas, Vers 3. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, unserem gemeinsamen Heil zu schreiben, halte ich es für notwendig, euch zu schreiben mit der Ermahnung, dass sie für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen eingeschlichen, für die schon längst folgendes Urteil geschrieben worden ist. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausgelassenheit verkehren und den einzigen Herrscher und Herrn Jesus Christus verleugnen. Vers 5, ich will euch aber daran erinnern, obschon ihr alles schon einmal wusstet, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten gerettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Es geht tatsächlich um Glauben. In Vers 5 weist Judas darauf hin, dass viele der Israeliten im Altertum zuerst im Glauben handelten, indem sie aus Ägypten weggezogen sind, aber dann zurückgefallen sind in den Ungehorsam und haben tatsächlich den Glauben an Gottes Führung verloren. Und ebenso konnte es den Christen zu Zeiten Judas gehen und ebenso kann es auch uns heute gehen. Wenn wir so abgelenkt werden, dass wir das, was wir, wie es heißt, schon einmal wussten, nämlich die ewigen Wahrheiten, die den Heiligen, also uns, ein für allemal übergeben worden sind, wieder vergessen und dadurch den Glauben verlieren und unser höchstes Ziel, das ewige Leben im Reich Gottes, was ja den Sinn unseres Lebens bestimmt, aus den Augen verlieren. Dann lesen wir Verse 20 bis 22 nämlich dazu. Nur das Verse 20 bis 22. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch über diejenigen, wobei ihr unterscheiden solltet, andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch euch von dem Fleisch, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Es geht also wirklich darum, hier zeigt sich der Fokus, was die Ziele in unserem Leben haben sollen. Erstens in Vers 20 ein Leben im Glauben. Und es wird eher der allerheiligste Glaube genannt. Manchmal ist uns das vielleicht nicht richtig bewusst, wie bedeutsam, wie erhaben dieser Glaube ist, wie groß unsere Berufung ist, dass wir diesen Glauben als Fundament unseres Lebens und Handelns bekommen haben. Und Vers 21 spricht davon, ein Leben in der Nächstenliebe, genährt und gestärkt durch unsere Hoffnung auf Gottes und Christi Barmherzigkeit, die ja auch unsere einzige Chance ist auf das ewige Leben. Wir können nur das ewige Leben bekommen durch Gottes Barmherzigkeit und Vergebung. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, wirklich bewusst sind, wie fehlerhaft wir selbst ja auch sind, wie sehr wir selbst Gottes Vergebung brauchen, dann bleibt kein Raum, andere Menschen zu hassen, zu verachten oder zu unterdrücken. Und der dritte Aspekt, wir sind unseres Bruders Hüter. Wenn wir einen Bruder und eine Schwester vom Weg abkommen sehen, sollen wir bemüht sein, sie zurückzuholen. Gemeinschaft macht stark. Wir können füreinander beten und selbst zur Rechtweisung zeigt er dem anderen, dass er oder sie uns wichtig ist, dass wir uns Gedanken um diese Person machen. Alle drei Aspekte zeigen also, dass unsere Ziele, die grundsätzliche Ausrichtung unseres Lebens im Glauben, also in der Nachfolge Christi, einen starken Fokus auf andere haben. Herr Armstrong nannte es outgoing concern oder ausströmende Fürsorge. Mit anderen Worten, Fürsorge für andere sollte Teil unserer Zielsetzung sein. Und wenn wir das tun, praktizieren wir genau das, was Gottes Charakter nämlich ausmacht, wie wir gelesen haben in Ezekiel. Und wir bereiten uns natürlich dadurch auf das Reich Gottes und auf Gottes Gerechtigkeit vor. Wenn wir das nicht tun, wenn wir unsere eigennützigen Ziele verfolgen, dann stagniert eben unsere geistige Entwicklung oder wir entfernen uns tatsächlich von unserer Zielsetzung. Nochmal, es geht auch nicht darum, alle persönlichen Zielsetzungen von unserem Lebensplan zu unterlassen. Wir können nicht 100% von unserer Zeit mit Beten oder mit Bibelstudien verbringen oder damit anderen Menschen zu helfen. Aber es geht wohl darum, unsere persönliche Zielsetzung daraufhin zu prüfen, ob sie grundsätzlich mit unserer Berufung als Christ in Einklang steht. Dass wir also unsere eigenen Ziele und Planungen uns Gott ermöglichen, anstatt zu verhindern, dass Gott uns für seine Ziele gebrauchen kann. Dazu lesen wir Jakobus 1 und Vers 5. Es geht darum, dass Gott uns ja auch gebrauchen kann. Wir sind ja berufen, um Gottes Auftrag zu erfüllen, um seinen Willen zu tun, nicht unseren eigenen. Jakobus 1 und Vers 5, das lese ich aus der Neue Bibel heute Übersetzung, weil sie da sehr klar formuliert ist. Jakobus 1, Vers 5, wenn jemand von euch die Einsicht fehlt, um richtige Entscheidungen zu treffen zu können, dann soll er Gott um diese Weisheit bitten. Er wird sie ihm ohne weiteres geben und ihm keine Vorwürfe machen, denn er gibt allen gern. Und der Grundsatz bei unseren Entscheidungen für unser Leben ist eben, dass wir Gott mit einbinden sollen, dass wir erstmal seinen Willen suchen sollen und nicht dagegen handeln. Und so sind diese drei ersten Fragen und die Antworten darauf natürlich durchaus erstmal theoretisch, aber sie sind eben auch grundlegend, wenn wir im weiteren Verlauf betrachten, wie wir praktisch damit umgehen. Und es ist allerdings wichtig, dieses theoretische Fundament zu bauen und zu betrachten, denn es ist ja die Grundlage, wenn wir im Alltag dann einen lebendigen Glauben praktizieren wollen. Wir brauchen die Grundlage, um darauf aufzubauen. Und wir dürfen uns auch nicht zu sicher sein, dass das Glauben von unserem Fundament, das wir vielleicht vor ein paar Jahren oder zum Teil vor Jahrzehnten gelegt haben, dass dieses Fundament für immer Bestand hat. Mit der Zeit können nämlich durch eigene Ideen, durch Einflüsse der Welt oder einfach durch Vernachlässigung Risse in diesem geistigen Fundament entstehen. Es ist also wichtig, dass wir gerade in stürmischen Zeiten diesen mal wieder etwas zurücktreten, um uns klarzumachen, wie fest unser eigenes Glaubensfundament überhaupt ist. Hat es bereits Risse oder ist es noch stabil? Wir können uns fragen, ist Gott wirklich für uns real? Ist er so real, dass wir keine Angst haben, während die Welt um uns in Panik gerät? Ist die Bibel für uns wirklich das verlässliche Wort Gottes? Sind die Verheißungen darin wirklich für uns so real, dass wir uns darauf berufen können, auch in Zeiten der Not, dass wir eine Hoffnung haben können? Und wissen wir persönlich, warum wir gerade hier sind und nirgendwo anders? Also identifizieren wir uns wirklich mit der Kirche und ihrer Mission? Und wenn irgendeine dieser Fragen einen Zweifel in uns wecken, dann ist es dringend notwendig, diese zu klären. Denn nur so können wir im Alltag darauf aufbauen, auf diesem Fundament. Und geraten eben nicht ins Wanken, wenn noch stürmere Zeiten kommen werden. Wenn sie kommen. Das bringt uns dann zu der Antwort auf die vierte Frage. Welche Hilfe haben wir dabei? Denn wir sind nicht allein auf diesem Weg. Es ist offensichtlich, dass die Bedrängnisse unserer Tage eine übergeordnete Hilfe nötig machen. Ohne diese äußere Hilfe sind wir genauso verwirrt, verunsichert, manipulierbar und überfordert wie alle anderen Menschen, die eine Orientierung in ihrem Leben suchen. Und die heutige Gesellschaft hat auch manchmal ja, oder hat ja früher auch eine, wenn auch rudimentäre, christliche Grundlage gehabt für unsere Zivilisation, aber diese Grundlage wird ja ebenfalls inzwischen aufgegeben. Und damit führt das genau in eine gesetzlose, regellose und damit auch zügellose Individualität in der Gesellschaft. Und es gibt deswegen keinen Zusammenhalt mehr. Jeder ist für sich selbst und jeder schaut auf seinen eigenen Weg. Es gibt keinen Zusammenhalt mehr, außer in diesem übergeordneten Gesamtbild. Und in der Welt geschieht genau das Gegenteil von dem, was Gottes ausströmende Fürsorge nämlich dann bewirkt. Nämlich Anarchie, Egoismus und Leiden. Aber bei uns, als berufene Kinder Gottes, muss das nicht so sein. Mit unserer Berufung hat Gott uns auch eine Hilfe gegeben, die wir brauchen, um ein Fels in der Brandung zu sein. Ein Leuchtturm oder ein Wächter. Von dieser Hilfe lesen wir in Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6 und wir lesen Verse 10 bis 17. Und das wird auch genannt die Waffenrüstung Gottes. Das ist Gottes Hilfe für uns, damit wir standhaft sein können. Er gibt uns die Hilfe, damit wir diesen Kampf bestehen können. Epheser Kapitel 6 und ab Vers 10 lesen wir. Epheser 6, Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, erstarkt im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels gegenüber standzuhalten vermögt. Denn unser Kampf richtet sich nicht wider Fleisch und Blut, auch nicht gegen Masken und Impfungen, sondern wider die Herrschaften, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag zu widerstehen vermögt und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit Bereitwilligkeit, die frohe Botschaft des Friedens zu verkündigen. Bei dem allen aber ergreift das Schild des Glaubens, worüber wir heute reden, und mit welchem ihr alle Folgenpfeile des Bösewichts auslöschen könnt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, nämlich das Wort Gottes. Und wir sind also in dieser Waffenrüstung alle Aspekte aufgezählt, die uns helfen, in einer von Satan beeinflussten und dominierten Welt trotzdem lebendigen Glauben zu praktizieren. Erstens nämlich wird darauf hingewiesen, dass es Gottes Macht ist, Vers 10. Gottes Macht und Stärke ist es, die wir brauchen und auch erhalten. Das ist ein Versprechen, eine Verheißung, auf die wir uns im Gebet berufen können, wenn wir in Bedrängnis sind. Dann zweitens wird beschrieben, welche Hilfen Gott uns für diesen geistigen Kampf bereitstellt. wie es heißt, damit wir den Kunstgriffen des Teufels gegenüber standzuhalten vermögen. Wohlgemerkt, es geht nicht darum, es heißt nicht, dass wir den Satan besiegen, es geht nur darum, dass wir nicht von ihm besiegt werden, wie Vers 13 bekräftigt, damit ihr am bösen Tag zu widerstehen vermögt, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, das Feld behalten könnt. Und im Griechischen steht für das Feld behalten einfach nur zu stehen, also standhaft zu bleiben, wie ein Leuchtturm auf einem Felsen. Wir müssen trotz Angriffen standhaft bleiben können. Und dazu müssen wir tatsächlich von Kopf bis Fuß gerüstet sein. Und drittens gibt uns dann Gott alles, was wir für ein Leben im Glauben in einer Zeit von Angriffen des Satans brauchen. Nämlich die Wahrheit erstens. Und in der Ansicht von Medienmanipulationen und Fake News ist diese Wahrheit wichtig wie noch nie. Die Bibel gibt uns eine über die Jahrhunderte hinweg konstante und verlässliche Quelle geistlicher, bedeutender Wahrheiten. Dann heißt es über Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, es ist Gottes Gerechtigkeit, keine Selbstgerechtigkeit. Bei Texten nennt man das den Begriff des Blocksatzes. Wenn der Text nämlich, wie es hier in dem Artikel auch ist, links und rechts in einer Linie aufgereiht wird. Und es ist tatsächlich so, Gerechtigkeit Gottes ist, dass wir mit Gott auf einer Linie sind. Und zwar nach Gottes Maßstab und nicht nach unseren eigenen Regeln. Dann haben wir die Bereitwilligkeit, das Evangelium zu verkündigen. Das ist eines unserer Hauptziele, wie ich gesagt habe, unsere Mission, warum wir gerade heute berufen wurden. Das war unsere Frage 2. Es ist sozusagen unser Marschbefehl. Gott gibt uns nicht nur den Schutz der Rüstung, sondern gibt auch die Hilfe eines klar definierten Auftrags, damit wir wissen, was wir tun müssen. Wir sind damit nicht im Unklaren gelassen. Und dann haben wir eben den Glauben gegen die Folgenpfeile des Satans. Und der Satan agiert tatsächlich mit unseren Gedanken und Gefühlen. Und genau dort muss ein tiefgründiger Glaube als Schild vorhanden sein. Deswegen diese Predigt heute. Dieser Glaube muss ein Schild sein, um solches Eindringen nicht zuzulassen. Gerade in diesen heutigen Zeiten, wo die Nachrichten so verwirrend werden. Wir müssen absolut sicher wissen, was wir glauben und worauf wir bei Gott vertrauen können, damit kein Zweifel aufkommt, der ja eine Eintrittspforte für den Satan ist. Sei es in Bezug auf irgendwelche Doktrinen, auf die Wahrhaftigkeit der Kirche, Existenz Gottes, unserer Berufung oder wie auch immer. Weil der Anfang ist natürlich dieser Zweifel in Detailfragen und wenn wir dem nicht entgegentreten, dann führt es eben diesen Grundsatzfragen, wo wir zweifeln, dass Gott existiert, dass wir berufen wurden, warum die Kirche existiert, warum wir gerade hier sein sollen, all diese Dinge. Der Glauben muss wirklich standhaft bleiben. Und dann gibt es die Gewissheit des Heils und die Schärfe des Wortes Gottes. Diese sind schließlich die Dinge, die uns helfen, nicht zurückzuweichen. Aber dafür müssen wir auch den Helm aufsetzen. Wir müssen eine echte, feste Zuversicht haben, dass wir in Gott Errettung haben und müssen unser Schwert auch gebrauchen können. Wir müssen parieren können gegen die Angriffe des Satans. Wir müssen also unsere Bibel kennen, damit wir nicht ins Wanken geraten. Wenn jemand mit einem anderen Schwert, nämlich einer anderen Auslegung von Bibelstellen, uns angreifen will. Und nicht zuletzt haben wir natürlich einen ganz besonderen Helfer, den wir in Johannes 14, Vers 26 lesen. Wir lesen Johannes Kapitel 14, und Vers 26, Johannes 14 aber, hier heißt es, wir haben den Beistand, den Heiligen Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Es ist ein geistiger Kampf und er wird in unseren Köpfen ausgetragen. Und mitten in solchen Kämpfen ist es eben wichtig, sich an das zu erinnern, was wir ein für alle Mal gelernt haben, was Gott sagt. Gottes Geist hilft uns dann dabei und erinnert uns daran, wir können ihn auch darum bitten, dass er uns hilft in dieser Hinsicht, dass wir diese Hilfe bekommen gegen negative Gedanken oder gegen verlockende Gedanken. Alles, was uns ablenken kann, was uns wegbringen kann von Gottes Weg, um diesen Angriffen des Satans zu widerstehen. Nämlich lesen wir Philipper und Kapitel 8, Kapitel 4 dazu. Philipper, Kapitel 4, Verse 6 bis 8 lesen wir. Wenn es darum geht, unsere Gedanken nicht beeinflussen zu lassen von dem Satan. Philipper 4, Verse 6 bis 8. Sorgt euch um nichts. Wir haben heute da viele Möglichkeiten und Gelegenheiten, um Sorgen zu machen. Aber es heißt, ihr sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen euer Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, also auch alle sogenannten rationalen Gedanken, die wir haben würden, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Vers 8, im Übrigen, meine Brüder, was wahrhaftig ist, wie gesagt, wir haben von biblischer Wahrhaftigkeit gesprochen, was ehrbar ist, was gerecht, was keusch, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder ein Lob ist, dem denkt nach. Was ihr auch gelernt und empfangen habt, also diese Grundlage, des, was wir früher schon mal erkannt haben und gehört und an mir gesehen habt, das tut, so wird euch der Gott des Friedens, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Also es ist hier wirklich die Ermahnung, bei dem zu bleiben, was wir früher am Anfang unserer Berufung gelernt und erkannt haben, weil wir da das Fundament gebaut haben, von dem wir heute leben. Entsprechend haben wir dann natürlich auch also den Auftrag und die Hilfe, um unsere Gedanken unter Kontrolle zu haben und sie unter Kontrolle zu bringen. Dazu die Schriftstelle 2. Korinther 10, Verse 3 bis 5. Es geht darum, dass wir wirklich alles in Gedanken durchspielen und überlegen, ob wir Gottes Weg gehen oder unsere eigenen Wege. 2. Korinther 10, Verse 3 bis 5. Hier heißt es, obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Es geht nicht um Demut, um Revolutionen, wir sind mächtig im Dienste Gottes. Festungen zu zerstören, Absichten oder falsche Ziele und Motive zerstören wir und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Und so haben wir es gesehen, wofür wir das Leben geschenkt bekommen haben, wozu wir heute berufen wurden und welche Ziele wir entsprechend in unserem Leben haben sollen und umsetzen sollen und auch welche Hilfe wir auf diesem Weg von Gott bekommen. Und deswegen möchte ich für den Rest der Predigt jetzt etwas besprechen, wie wir diese Dinge praktisch in umsetzbare Punkte übertragen können, um dann die Frage zu beantworten, wie können wir lebendigen Glauben praktisch umsetzen. In der Bibel finden wir auch eine ernüchternde Frage in Bezug auf das Ende, nämlich Lukas und Vers Kapitel 18, Lukas Kapitel 18 und Vers 8, wenn es um die Endzeit geht und den Glauben, Lukas 18 und Vers 8, Lukas Kapitel 18, Vers 8 heißt es nämlich, ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Und das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns stellen müssen, wir müssen sie auf uns beziehen. Werden wir Glauben erweisen, wenn Christus zurückkehrt? Und Jakobus gab uns eine klare Botschaft dazu, was lebendiger Glaube ist. Jakobus 2 und Verse 17 bis 18. Was ist echter lebendiger Glaube? Jakobus 2 und Vers 18. Verse 17 bis 18. Jakobus 2 und Vers 17. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Da wird aber jemand sagen, du hast Glauben, ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne Werke, ich aber will dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Ein theoretischer Glaube mag zwar vorhanden sein, wenn man die Wahrheit biblischer Doktrinen glaubt und sogar wenn man grundsätzlich daran glaubt, dass es einen Gott gibt, aber ein solcher Glaube ist nicht vollständig das, was die Bibel als den Glauben Jesu bezeichnet. Wie wir aber wissen aus der Schriftstelle Galater 2, Vers 20, ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Und erinnern wir uns in Jakobus 2 im folgenden Vers, nämlich Vers 19 heißt es, Jakobus 2, Vers 19, du glaubst, dass ein einziger Gott ist, du tust wohl daran. Also das ist richtig, aber auch die Dämonen glauben es und zittern. Auch Dämonen haben einen theoretischen Glauben, ja, sie wissen sogar, dass Gott existiert und dass seine Gebote, seine Aussagen wahr sind, nur rebellieren sie dagegen. Jesu Glaube hingegen, seine Gewissheit, dass der Vater mit ihm war, blieb nie ein Kopfglaube. Es war nie ein nach innen gerichteter, sogenannter transzendenter, meditativer Zustand, seliger Entrückung. Es war immer sowohl praxisorientiert als auch auf andere bezogen. Der Glaube wirkte mit seiner Liebe zusammen. Und ebenso beschreibt es Jakobus in den vorangegangenen Versen, Verse 15 und 16. Jakobus 2, Verse 15 und 16. Wenn es einem Bruder und einer Schwester an Kleidung und täglicher Nahrung gebricht und jemand von euch zu ihnen sagen würde, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was hülfe es ihnen das? Bei einem lebendigen Glauben geht es nicht so sehr um unsere Überzeugung, dass es Gott gibt und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt, was in Hebräer 11 und Vers 6 eine Definition ist, das muss natürlich vorhanden sein und es ist die Grundlage, unser Fundament, aber in der Folge muss dieser Glaube auch in uns wirksam sein. Er muss sich erweisen darin, wie wir denken und handeln. Deswegen die Frage, bringt uns das, was wir gerade entscheiden, denken und tun, dem Reich Gottes und Gottes Gerechtigkeit näher? Jesus zeigt auch in Johannes 11 und Vers 42, was es bedeutet. Johannes 11 und Vers 42, wir lesen ab Vers 39, Johannes 11, Vers 39 bis 42. Johannes 11 und wir lesen ab Vers 39. Dort heißt es, Jesus spricht, hebt den Stein weg, Martha, die Schwester. Hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Und Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da erhoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Vers 42, ich aber weiß, dass du mich erhört hast, alle Zeit. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus hatte diese Gewissheit, dass Gott mit ihm ist und ihm hilft. Aber er hatte immer das Wohl der Menschen um ihn herum im Blick. Und so möchte ich jetzt zum Schluss 5 Bereiche beleuchten, in denen sich unser Glaube als lebendig erweisen kann und sollte. Wo können wir tatsächlich lebendigen Glauben praktizieren und wie? Es geht darum, um Gesundheit, um Politik, um Finanzen, um Beruf und um Freizeitgestaltung. Gesundheit, Politik, Finanzen, Beruf und Freizeitgestaltung. Wir fangen an mit der Gesundheit. Wie können wir in Gesundheitsdingen praktischen Glauben vorleben? Und es ist ein Aspekt zu glauben, dass Gott eingreifen und heilen kann. Und manche werden in diesem Glauben schon verunsichert, wenn Gott nicht eingreift und heilt, wie sie selbst es sich wünschen. Aber ein anderer Aspekt ist, darauf zu vertrauen, dass das Beste geschieht, egal was mit unserem vergänglichen Leib geschieht. Erinnern wir uns, Römer 8 und Vers 28, ein bekannter Schriftsteller dazu. Römer Kapitel 8 lesen wir. Und jetzt Vers 28 bis 30. Es geht also nicht darum, dass wir unbedingt so geholfen bekommen, wie wir uns vorstellen, sondern dass wir Gottes Perspektive haben, auch in Gesundheitsfragen. Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirkt, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, welche aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, welche aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und so fragen wir uns, verstehen wir wirklich, was das bedeutet, was es hier sagt? Wenn unser Fokus nicht auf dem liegt, was wir selbst gerne hätten, sondern dass wir Gott lieben, wie es in Vers 28 heißt, dass also unser Fokus auf Gott ausgerichtet ist, dann wissen wir, dass Gott alles dazu veranlasst, was nötig ist, dass, wie es hier heißt in der Folge, dass wir dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden, dass wir eines Tages verherrlicht werden. Das ist nämlich das Ziel für unser Leben und nicht physische Heilung. Nicht unbedingt. Lebendiger Glaube bewirkt ja also, dass wir weder im Glauben wanken, noch darin gebremst werden, Gottes Werk zu unterstützen und seine Lebensweise als Licht in der Welt vorzuleben, ob wir gesund sind oder krank sind, ob wir physisch geheilt werden oder nicht. Letztendlich ist der physische Leib wirklich nur ein Werkzeug und wir würden ja berufen, die Zeit zu nutzen, die wir darin haben. Und auch Herr Meredith lernte in den letzten Lebensjahren, die er hatte, wo er oft Krankheit und Schlaganfälle hatte und solches, und er bat Gott tatsächlich im Gebet darum, die Lektionen aus seiner körperlichen Schwäche zu lernen. Es ging ihm nicht primär darum, geheilt zu werden, sondern darum zu lernen, was er in seiner Schwäche lernen könnte an Lektionen. Heilungen sind schön und wir dürfen und sollten auch darum bitten, aber sie sind eben kein Selbstzweck. Wie Herr Smith auch in dem Artikel über die Mission, die wir haben, erwähnt hat, Gott heilt übernatürlich, wenn es hilft, geistliche Ziele voranzubringen. Gott heilt auch aus Erbarmen, aber es sollte nicht unser Fokus im Gebet sein. Erinnern wir uns, wie David um Gottes Eingreifen betete, wo wir lesen Psalm 30, wo David selbst in Schwierigkeiten war. Und er bat darum, dass Gott eingreift für ihn, weil er sich in Lebensgefahr sah. Psalm 30, und wir lesen Verse 9 bis 12. Psalm 30 und Vers 9. Was heißt es? Zu dir, Herr, rief ich, zu dem Herrn flehte ich um Gnade. Wozu ist mein Blut gut, wenn ich in die Grube fahre? Wird dir der Staub danken? Wird er deine Treue verkündigen? Höre, o Herr, und sei mir gnädig, Herr, sei du mein Helfer. Du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt, du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet. Und Vers 13, wir lesen weiter, auf dass dir Lob singe, meine Ehre, und nicht stille werde, Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Körperliche Genesung ist kurzfristig und der Leib vergeht sowieso. In der Vergangenheit hat Dr. Meredith auch oft von Wunderheilungen erzählt, die geschehen sind, aber er hat auch erwähnt, dass diejenigen, die geheilt wurden, oftmals später vom Glauben abgefallen sind. Wunderheilungen können einen schwachen Glauben stärken, und deswegen stehen sie auch im Zusammenhang mit der Verkündigung des Evangeliums in der Welt, um eben den Gläubigen ein Zeichen zu setzen. Aber das sollte eben nicht unser Fokus sein, die wir in geistlichen Dingen weiter reifen, dass wir körperlich geheilt werden, sondern dass wir geistlich wachsen. Durch Leiden lernt man oft mehr als durch weltliche Freude. Das hat schon König Salomo in Weisheit erkannt. Er hat in Prediger 7, Verse 2 bis 3 erwähnt, wenn wir das aufschlagen möchten. Prediger 7, Verse 2 bis 3. Prediger 7 und Vers 2, dass es besser ist, in das Klagehaus zu gehen, denn in ein Trinkhaus. In jenem ist das Ende aller Menschen und der Lebendige nimmt sich's zu Herzen. Es ist Trauern besser als Lachen, denn durch Trauern wird das Herz gebessert. Unser Fokus ist tatsächlich eine geistliche Weiterentwicklung. Wir haben auch einen Artikel dazu mit dem Titel Stärke in Schwachheit. Dieser Artikel ist 2015 rausgekommen, Stärke in Schwachheit. Und darin schreibt Paul Shumway, der Autor, dass er über schwierige Zeiten in seinem Leben berichtet und wie er diese zu schätzen lernte. Ich zitiere daraus, Stärke in Schwachheit. Er lernte aus diesen Schwierigkeiten, inwiefern, weil ich seine Stärke erkennen konnte, die in meiner Schwachheit wirkte. Und dafür dankte ich Gott sehr. Wir haben alle unsere Prüfungen, Schwierigkeiten und Probleme. Wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, Römer 5, Vers 3. Dieses Ausharren in Prüfungen baut unseren Charakter auf, während wir unsere Prüfungen erdulden. Das war Zitat Ende. Ein lebendiger Glaube blickt nach oben und nach außen und eben nicht nach innen. Wenn Gott sich in Krankheiten über uns erbarmt, sollten wir nicht vergessen, dass wir ihm auch dafür danken, dass er uns auch an dieses Eingreifen erinnert. Wir haben gesehen, Gottes Geist erinnert uns an die Dinge, die Gott uns lehrt. Und wir wissen, dass die Israeliten die Wundertaten Gottes Eingreifens schnell vergaßen. Aber wenn Gott uns nicht körperlich heilt, sollte dies auch nicht zu einem Zweifeln am Glauben führen. Weil wir ja eigentlich wissen, wie vergänglich unsere Leiber sowieso sind und dass Gott auf Resultate für die Ewigkeit achtet. Für diejenigen von uns, die also getauft sind und diejenigen, die ernsthaft diese Nachfolge Christi anstreben, ist die Symbolik der Taufe bedeutsam. Denn in der Taufe sterben wir sinnbildlich und sind danach eine neue Kreatur. Wieso sollten wir dann im Glauben wanken, wenn der Leib schwächer wird, der in Bezug auf das ewige Leben ohnehin sterben muss? Und genau das ist der Fokus eines lebendigen Glaubens. Wir achten auf das, was oben ist, was die Zukunft bringt, was die Ewigkeit betrifft. Der zweite Aspekt, die Politik. Und die Ereignisse dieser Tage haben viele dazu bewegt, sich eben nicht nur mehr als Beobachter für Politik zu interessieren, sondern vielmehr Seite zu beziehen. Eine politische oder weltanschauliche Richtung im Gegensatz zu einer anderen zu vertreten. Haben wir wirklich vergessen, dass wir Bürger eines völlig anderen Reichs sind? Philipper 3 erinnert uns daran. Philipper 3 und Verse 20 bis 21. Wir sind nicht Teil dieser Welt. Wir brauchen auch nicht Teil dieser Welt zu werden. Philipper 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Retter, den Herrn Jesus Christus, erwarten, welcher den Leib unserer Niedrigkeit umgestalten wird, dass er gleichgestaltet werde dem Leib seiner Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch welche er sich auch alles untertan machen kann. Der Fokus des lebendigen Glaubens liegt eben darauf zu wissen, wem wir unsere Treue gelobt haben. Wir haben unsere Treue nicht einem Land gelobt, einem Politiker, einem Staatslenker, sondern Gott. Und diese Treue müssen wir bis zum Ende, bis zu unserer Verherrlichung bewahren. Wir lesen ebenso in 2. Korinther 5 und Verse 20 bis 21. 2. Korinther, Kapitel 5 und Vers 20. 2. Korinther 5 und Vers 20 bis 21. So sind wir nun Botschafter an Christi statt, nicht an Trumps statt oder Biden statt oder Putin statt oder wie auch immer. Wir sind Botschafter an Christi statt. Und zwar so, dass es Gott selbst, dass er Gott selbst durch uns ermahnt. Und so bitten wir nun an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Wiederum lesen wir das sorgfältig. Wir sind Botschafter eines anderen Reichs, haben weder Recht noch Notwendigkeit, uns in die Politik dieser Welt einzumischen. Vielmehr sollten wir erkennen, wie die Welt sich dadurch immer mehr spaltet, wir aber, ja, wie es heißt, Versöhnung praktizieren sollen. Vorrangig mit Gott, aber auch mit Menschen, was ja nicht getrennt werden kann. Wir wissen aus 1. Johannes 4 und Verse 20 bis 21, wenn wir das nur aufschreiben, ich schlage es gerade nicht auf, 1. Johannes 4, Verse 20 bis 21, dass die Versöhnung mit Gott nicht von der Versöhnung mit Menschen getrennt werden kann. 1. Johannes 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und seinen Bruder doch hasst, so ist er ein Lügner, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Vers 21, und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Lebendiger Glaube erkennt nicht nur, dass Gott bald eingreifen wird. Lebendiger Glaube wird seinen Teil auch tun, um die kommende Versöhnung und die Ziele des kommenden Reichs eben jetzt schon zu vertreten. Ein dritter Aspekt, habe ich gesagt, die Finanzen. Und auch in Geldangelegenheiten ist es wichtig, dass unser Glaube lebendig ist und nicht nach innen gerichtet ist. Kindlicher, unreifer Glaube geht davon aus, wenn wir Gottes Gebote einhalten, wird Gott uns segnen und uns materiell und finanziell geben, was wir glauben und was wir wollen. Und zu Anfang, wenn Gott jemand beruft, mag es sogar tatsächlich so sein, dass dies geschieht, um Gottes Fürsorge und Macht zu zeigen. Aber unser Glaube muss darüber hinaus wachsen. Und im Wesentlichen geht es darum, den Unterschied zu haben zwischen dem Weg des Gebens und dem Weg des Nehmens. Während im kindlichen Glauben, der auf dem sogenannten Wohlstandsevangelium zugrunde liegt, im Wesentlichen noch eine Einstellung des Nehmens nämlich zugrunde liegt, ich gebe etwas, damit ich etwas bekomme, lernen wir mit der Zeit, dass Geben seliger ist als Nehmen. Und jeder Finanzexperte oder Mathematiker würde natürlich heftig widersprechen, wenn wir sagen, dass wir mehr haben, wenn wir etwas abgeben. Aber Gottes Lebensweise funktioniert so, wenn auch nicht notwendigerweise in gleicher Münze. Zehnten und Opfergaben zu geben, wenn wir genug haben, ist recht leicht. Aber es erweist lebendigen Glauben, wenn wir den Zehnten geben, bevor wir uns um unsere eigenen Bedürfnisse kümmern. Wir lesen das von dem Schärflein der Witwe. Wir lesen das als ein gutes Beispiel, Lukas Kapitel 21. Lukas Kapitel 21 und wir lesen Verse 1 bis 4. Lukas Kapitel 21 ab Vers 1. Als er aber aufblickte, sah er, wie die Reichen ihre Gaben in den Gotteskasten legten. Er sah aber auch eine auf ihren Verdienst angewiesene Witwe, die legte dort zwei Schärflein an. Und er sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als alle eingelegt. Mit dem Mathematiker wird natürlich sofort wieder widersprechen. Wie kann das sein? Und dann Vers 4, denn diese alle haben von ihrem Überfluss zu den Gaben beigetragen, sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles eingelegt, was sie zum Lebensunterhalt besaß. Lebendiger Glaube vertraut darauf, dass Gott für uns sorgt, egal wie. Möglicherweise nicht, wie wir es vorstellen oder wünschen, aber er sorgt für uns. Wir haben vielleicht nicht den Komfort, den wir gerne hätten, aber Gott sorgt dafür, dass wir zu essen und ein Dach über den Kopf haben. Dies kann auch geschehen, dass wir Hilfe von Geschwistern bekommen, die wir dann dankbar annehmen können, wenn Gott andere bewegt, uns zu helfen. Oder es kann geschehen, dass wir eine bessere Arbeit finden, wo wir mehr verdienen, aber vielleicht auch mehr arbeiten müssen. Wichtig ist, dass wir Gott nicht limitieren in dem, wie, durch wen oder wann er uns hilft. Manchmal müssen wir uns ja vielleicht auch in Geduld üben, weil Gott unseren Glauben gerade testet. Jakobus 1 und Vers 2 bis 3 lesen wir dazu. Jakobus 1 und Verse 2 bis 3. Jakobus 1 und Vers 2, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Wir haben von standhaftem Ausharren in Geduld gesprochen, im Glauben. Und in gleicher Weise macht es bei einem lebendigen Glauben natürlich auch keinen Sinn, Reichtümer anzusammeln in dieser Welt, in dieser Zeit. Die Bibel berichtet auch von einem reichen Mann, der sich nicht von seinem Reichtum trennen konnte, weil er darin Sicherheit suchte. Aber die Bibel beschreibt auch, wie flüchtig Reichtum sein kann. Die Frage, die sich stellt, ist eben, wem vertrauen wir? Gottes Verheißungen oder eigenen Ersparnissen? Auf Gott zu vertrauen beweist lebendigen Glauben, manchmal einen Glauben, der über das Schauen auch hinausgeht, über das, was vielleicht Mathematiker und Finanzexperten erkennen könnten, über das Betrachten gegenüberwärtiger Bedürfnisse sogar hinausgeht. Dass wir einfach sagen, wir haben den Bedarf, aber wir vertrauen darauf, dass Gott eingreift zu seiner Zeit und nach seinen Wegen. Und nicht zuletzt erinnern wir uns auch an die zweite Frage, die wir gestellt haben, wozu wir heute berufen sind. Was ist uns wichtiger? Das eigene Leben finanziell absichern oder das Werk Gottes zu unterstützen, zu dem wir ja berufen wurden? Und das ist wirklich eine Grundsatzfrage. Verstehen wir also das nicht falsch? Es ist kein Fehler und wird auch von der Kirche so erklärt, dass es nicht falsch ist, wenn wir uns Ersparnisse zurücklegen für kurzfristige Notfälle, zum Beispiel um Haushaltsgeräte zu ersetzen oder um kurzfristige Verdienstausfälle zu kompensieren. Aber manche finden eben in dieser falschen Gesinnung, mit der falschen kurzfristigen Einstellung, eben dann nur schwer eine Grenze. Sie haben dann keinen lebendigen Glauben und sagen, sie müssen sich im Finanziellen absichern. Aber wo ist die Grenze? Reichen dafür 10.000 Euro, 100.000 Euro, 1 Million? Wo ist die Grenze? Und deswegen die Grundsatzfrage im Glauben, im praktischen, praktizierten Glauben, geben ist seliger als nehmen. Verstehen wir das wirklich? Es ist ein wichtiges geistiges Prinzip für Finanzen und es braucht echtes Gottvertrauen, echten lebendigen Glauben, auch so zu handeln und Bedürfnisse des Werks oder von Geschwistern in Not über die eigenen Bedürfnisse nach finanzieller Sicherheit zu stellen. Das heißt also darum, wenn die Geschwister auch in Not sind und wir haben Rücklagen, dass wir auch durchaus uns geneigt sehen sollten, Geschwister damit zu unterstützen. Weil die Bedrängnisse, die Not der Geschwister, wie es in Jakobus gesagt hat, wichtiger sind als unsere eigene Absicherung, wo wir vielleicht gerade keine finanzielle Not haben. Und wir kennen natürlich, es ist auch wichtig, dass wir uns aneinander nicht richten darin, wenn jemand finanziell sich ein Polster zurücklegt, weil wir kennen weder persönliche Umstände noch die geistliche Reife von anderen und wir sind natürlich auch aufgefordert, für den eigenen Haushalt zu sorgen. Also wichtig ist auch hier, dass wir uns gegenseitig nicht richten, sondern uns selbst immer überprüfen. Jeder sollte seine eigene Situation überprüfen und uns eben immer wieder hinterfragen, auch in finanziellen Entscheidungen. Bringt das, was ich gerade plane, entscheide, denke und tue mich dem Reich Gottes näher und Gottes Gerechtigkeit näher. Punkt 4 dann, Beruf. Was ist mit den beruflichen Situationen? Und auch hier treffen wir bei der Berufswahl und bei Arbeitsplatzwechsel Entscheidungen, die es uns leichter machen, Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit näher zu kommen oder eben nicht. Der Sabbat ist in dieser Welt immer ein potenzielles Problem und eine Methode, wie der Satan uns eingreifen kann, aber auch, wie Gott unseren Glauben prüfen kann. Wiederum sind wir so standhaft im Glauben, haben wir die Waffenrüstung Gottes an, um für Gottes Weg zu kämpfen, auch wenn es bedeutet, dass wir nicht genau das tun können, was wir am liebsten tun würden. Haben wir so viel Gottvertrauen, dass wir das Halten der Gebote Gottes als höchste Priorität ansehen und danach trachten und dann schauen, welche Optionen übrig bleiben. Und natürlich ist Gott auch geduldig und er hilft uns auch, wenn wir uns später im Leben dafür entscheiden, im Glauben zu handeln, aber dann könnte es natürlich schwieriger sein, Dinge zu ändern, als wenn wir von Anfang an nach Optionen suchen, die uns ermöglichen, Gottes Weg zu gehen. Und da geht es nicht nur um den Sabbat, denn die Berufswahl selbst ist ja schon eine Entscheidung. Zum Beispiel sich als Berufssoldat ausbilden zu lassen, könnte es schwierig machen, einige der Gebote Gottes einzuhalten. Oder in einem Milieu zu arbeiten, wo lästerliche Sprache üblich ist und wo man Gott verhöhnt, mag auch nicht die beste Wahl sein. Aber letztlich heißt es auch, egal wo wir sind, wie wir uns letztlich entscheiden und wie sich die Dinge entwickeln, manchmal auch durch äußere Umstände, sind wir dann im Berufsleben natürlich ein Licht der Welt. Unser Verhalten bezeugt nämlich Tag für Tag, ob wir Gott die Ehre geben oder ob wir uns selbst im besten Licht zeigen wollen. Sind wir ein Leuchtturm, der andere bestrahlt, oder sind wir ein Scheinwerfer, der uns auf uns selbst gerichtet ist? Wissen Kollegen und Vorgesetzte von unserem Glauben oder halten wir diesen lieber verborgen, um Mobbing zu verhindern? Kennen Vorgesetzte uns als tüchtige, loyale, ehrliche und verlässliche Mitarbeiter? Kennen Kollegen uns als Teamplayer? Wir verbringen viel Zeit bei der Arbeit. Das ist ein hervorragendes Umfeld, um Gottes Lebensweise zu bezeugen und zu praktizieren. Wenn andere unseren Glauben kennen und unseren praktizierten Glauben sehen, ist das auch viel mehr ein Zeugnis als jede Broschüre, die wir weitergeben könnten. Punkt 5, der letzte Aspekt, ist die Freizeitgestaltung. Und vielleicht zeigt sich nirgends so sehr, ob wir einen lebendigen Glauben haben oder nicht, wie dann, wenn wir glauben, dass niemand zuschaut. Wie verbringen wir die Zeit, die nicht durch Erfordernisse von Familie, Beruf oder sozialen Verpflichtungen strukturiert ist? Ein theoretischer Glaube, dass Gott existiert und dass seine Gebote und Lebensweise richtig sind, wird von vielen als Lippenbekenntnis bejaht. Aber nicht so viele leben auch entsprechend, wenn sie die Wahl haben und wenn sie meinen, dass es keiner interessiert und keiner zusieht. Gott sieht es natürlich und beobachtet uns und vielleicht genau an diesen Situationen. Sind wir im Kleinen treu, wenn es niemand sieht außer uns und Gott? Und dann können wir auch im Großen treu sein. Und auch hier gilt natürlich, es ist nicht grundsätzlich falsch, einem Hobby nachzugehen oder sich einfach mal auszuruhen. Aber auch hier können wir uns gelegentlich hinterfragen, ob wir noch alles in einer richtigen Balance haben. Wenn Gebet und Bibelstudium vernachlässigt werden, weil es gerade so spannende Filme kommen, oder wenn es irgendwelche Internetblogs oder Einträge in sozialen Medien gibt, die uns faszinieren, dann laufen wir auch in diesem Bereich Gefahr, unser Glaubensbekenntnis zu vernachlässigen. Epheser 5 und Vers 15 und 16 lesen wir dazu. Epheser Kapitel 5, die Verse 15 bis 16. Epheser 5, Verse 15 bis 16. Seht nur darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Der Satan will uns nur allzu gerne ablenken. Es gibt so viele spannende und interessante Dinge im Internet, dass wir uns den Rest unseres Lebens 24 Stunden pro Tag, 7 Tage der Woche dann unterhalten können. Sei es auch nur durch Katzenvideos. Aber dazu leben wir nicht, das unsere Frage 1 war, und dazu wurden wir nicht berufen. Und Herr Rod McNair hat kürzlich in einer Predigt ein gutes Beispiel dazu gegeben, eine Analogie von der Titanic. Wir kennen die Geschichte der Titanic und wir wissen die Situation, wo die Titanic schon den Eisberg gerammt hatte und alle wissen, das Schiff wird sinken. Und wir sind durch Gottes Gnade in ein Rettungsboot gelangt, sollen aber nicht davonrudern und die eigene Haut nur retten, sondern wir sollen uns umdrehen und denen an Bord zurufen, dass sie sich ebenfalls retten sollen. Und vielleicht tun wir das sogar schon, vielleicht 2 Stunden, nachdem der Eisberg gerammt wurde, und das Schiff liegt da und es liegt aber immer noch da. Nach 2 Stunden, wir rufen die ganze Zeit und das Schiff hat zwar ein bisschen Schlagseite, es sieht etwas schief da, aber die Band spielt noch. Wir haben es in dem Film zum Beispiel gesehen, dass die Band bis zum Ende gespielt hat. Und es gibt tatsächlich manche, die tatsächlich dann glauben, sie verpassen etwas an Bord. Und sie rudern zurück, steigen wieder auf die Titanic, um noch ein bisschen damit zu tanzen. Und vielleicht später wieder ins Rettungsboot zu steigen. Und wir kennen den Rest der Geschichte. Am Ende ist es so, dass es zu wenig Rettungsboote gab. Und Titanic sank innerhalb von 40 Minuten nach dieser Zeit und riss 1500 Menschen in den Tod. Also es könnte zu spät sein, wenn wir glauben, dass wir zurück in die Welt müssen, um noch ein bisschen mit der Welt mitzumischen, dass wir noch etwas Spaß haben, dass es am Ende dann zu spät ist, um wieder ein Rettungsboot zu besteigen. Wollen wir wirklich zurückblicken auf eine untergehende Welt? Wollen wir darin noch etwas Spaß haben? Das ist unsere Grundsatzfrage. Und so haben wir nur ein paar Aspekte heute beleuchtet, wie unser Glaube im Alltag lebendig gemacht werden kann. Wichtig ist, dass wir uns auch im Alltag immer wieder mal hinterfragen, ob wir gerade für Gott leben oder für uns. Diejenigen, die getauft sind und diejenigen, die sich vorgenommen haben, ihr Leben der Nachfolge Christi zu widmen, versprechen spätestens bei der Taufe, dass wir uns selbst sterben und von da ab für Gott leben. Und damit versprechen wir auch, einen lebendigen Glauben zu praktizieren. Wir sollten uns also immer wieder mal die Frage stellen, und ich wiederhole das, bringt uns das, was ich gerade plane, entscheide, denke und tue, dem Reich Gottes und Gottes Gerechtigkeit näher.